Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Dichmann.
Also Volkswagen, ne, ist und bleibt im wahrsten Sinne der Volkswagen. Denn 2017 wurden 630.000 neue Autos von VW auf deutschen Straßen zugelassen. Da kannst du dir offensichtlich so viele Diesel- oder Stickstoffdioxid-Skandale wie du willst leisten. Die Deutschen lieben ihre Autos. Auf Platz 2 dann aber folgen gleich die, die das Ganze überhaupt erst möglich gemacht haben. Und zwar die, die heute eher die edleren Karossen bauen. Die mit dem Stern vorne auf dem Kühler. Mercedes-Benz. Und daran interessiert uns heute vor allem der zweite Teil des Namens. 1888 nämlich, da latscht Karl Benz, so stelle ich mir das zumindest vor, ins Mannheimer Rathaus und erhält da eine, Achtung Originaltitel, Berechtigung zur Durchführung von Versuchsfahrten mit einem Patentmotorwagen. Man könnte auch sagen, er hat den ersten Führerschein der deutschen Geschichte überhaupt bekommen. 2 Jahre zuvor hatte er schon diesen erwähnten Patentwagen entwickelt und angemeldet, das erste alltagstaugliche Automobil, wenn auch noch mit 3 Rädern und nicht wie heute handelsüblich mit 4. 130 Jahre später fährt jeder Otto Auto und wie das alles passiert ist, ist unser Thema heute in eine Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Und du fährst einen Benz.
So ist
das
es, mein
weiß
Freund.
Ich, ein Mercedes-Benz. Da steckt der Name unseres Hauptdarstellers heute ja schon drin. 1888 also, Matthias, bekommt Karl Benz den ersten deutschen Führerschein ever. Und das ist eine Zeit, in der in Sachen Technologie überhaupt eine Menge los ist. Und Benz ist mit seinen Spielereien und seinen Visionen auch nicht allein.
Nein, keineswegs. Das kann man wirklich so sagen. Um das Jahr 1888 herum wurde zum Beispiel die Schallplatte und das Grammophon von einem gewissen Emil Berliner entdeckt. Kurz danach gab es den ersten Elektroherd und, für uns sehr wichtig, es wurde das Patent für das Radio angemeldet.
Sehr wichtig.
Karl Benz hatte sein Automobil 1886 fertig bekommen. Wenige Monate zuvor hatten Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach den Benzinmotor erfunden. Die Liste ließe sich im Übrigen beliebig verlängern, weil oft eine Erfindung auf eine andere aufsetzte und damit stieg der Output der Neuigkeiten natürlich nahezu exponentiell. Auslöser war die industrielle Revolution, die am Ende des 17. Jahrhunderts schon in England begonnen hatte, als ein gewisser James Hargreaves, der war von Beruf Weber, ein Spinnrad mit 100 Spindeln erfunden hat und damit einen Meilenstein der industriellen Revolution setzte.
Also Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts fast so ein bisschen Silicon Valley-artig. Waren die Deutschen aber denn so die Bevölkerung auch technikaffin?
Absolut. Und wie, kann man eigentlich nur hinzufügen. Aha. Auch wenn es eigentlich ein Widerspruch zu sein scheint, aber die deutsche Gesellschaft am Ende des 19. Jahrhunderts war einerseits konservativ, ja man kann sagen irgendwie auch schon militaristisch in einigen Teilen. Da galt das Militär als Schule der Nation, die kleinen Jungs wurden in Matrosenanzüge gesteckt und Kaiser Wilhelm II., der erging sich darin, Schlachtendenkmäler einzuweihen und den öffentlichen Raum zu einer Art Kasernenhof umzuwidmen. Mhm. Aber das war eben nur die eine Seite der Medaille.
Und die andere?
Die war geradezu technikbegeistert. 1888, also das Jahr, in dem Karl Benz seinen Führerschein bekam, ist in die Geschichte als das Drei-Kaiser-Jahr eingegangen und es markierte tatsächlich eine Zeitenwende in Deutschland und natürlich auch in Europa. Wilhelm I., der seit 1871 deutscher Kaiser gewesen war, starb mit 91 Jahren in diesem Jahr. Nachfolger wurde sein Sohn Friedrich III., der im Volk sehr beliebt war und man erwartete von ihm viel Reform und Verständnis für die neuen im Zuge der Industrialisierung aufkommenden sozialen Probleme. Aber jener Friedrich war bei seiner Thronbesteigung schon todkrank. Er hatte Kehlkopfkrebs und er starb am 15. Juni ebenfalls 1888. Mhm. Damit wurde sein Sohn, und jetzt kommt Wilhelm II., im Alter von 29 Jahren deutscher Kaiser, was er bis 1918 auch blieb. Wilhelm war eher den jungen Deutschen und deren Begeisterung für neue technische Errungenschaften verschrieben. Alles, was ging, das sollte auch gemacht werden. Es hatte den Eindruck, als habe sich die deutsche Gesellschaft am Ende des 19. Jahrhunderts einerseits ein konservatives Kaisertum gegeben, um andererseits den ungestümen Aufbruch in eine neue Zeit wagen zu können.
So, und dieses beide, diese Matrosenanzüge, dieses Militaristische und auf der anderen Seite Benz und Autos und Grammophone und so, das kommt alles in Kaiser Wilhelm II. Zusammen.
Ja, das kann man schon so ein bisschen so sagen. Meistens wird Wilhelm II. Als einer der Antreiber des Weges in den Ersten Weltkrieg gesehen.
Daher kennt man ihn, genau.
Seine selbstherrlichen Zitate nach dem Motto, das ist jetzt wirklich ein Zitat, was will ich mit der Expo, wenn mir auch so die ganze Welt zu Füßen liegt. Diese Zitate und andere sind ja hinlänglich bekannt. Aber sie verdecken ein wenig die andere Seite dieses Mannes. Ein Beispiel will ich geben. Anfang des 20. Jahrhunderts waren Siemens und AEG damit beschäftigt, Sende- und Empfangsgeräte für die sogenannte Funktelegrafie zu bauen. Irgendwie gerieten die beiden in einen Streit über Patente, der die gesamte Forschung lahmzulegen drohte. Davon bekam Wilhelm II. Wind, lud die beiden Firmenchefs nach Berlin in seine Residenz im Stadtschloss ein und verdonnerte sie, den Streit zu beenden und, jetzt kommt's, eine gemeinsame Firma zu gründen. Und diese Firma hieß Telefunken. Die existierte bis 1967, fusionierte dann mit der AEG und als AEG Telefunken wurde sie 1987 schließlich aufgelöst. Also ein Eingriff in den Markt mit wirklich langfristiger Wirkung.
Technologischer Fortschritt und deutsche Geschichte in Person von Carl Benz. Unser Thema heute in einer Stunde History. Der Mann baut den ersten Patentmotorwagen und 1888, vor 130 Jahren, bekommt er in Mannheim dafür auch eine Berechtigung zur Durchführung von Versuchsfahrten mit einem Patentmotorwagen. Carl Benz und das Auto heute in einer Stunde History. Und Grit Eggerichs erzählt uns jetzt mal einen Schwang aus dem Leben des Benz.
Töff, töff, töff. Ein neuer Gruß einer neuen Zeit. Ein erster Hornruf jener Epoche, wo der Motor seine Herrschaft antritt zu Lande, zu Wasser und dann in der Luft.
Wenn Carl Benz mit seinem Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb auf den Landstraßen um Mannheim herum seine ersten Runden drehte, dann war das schon eine ziemlich große Sensation. So hat er sich jedenfalls selbst in seinen Memoiren daran erinnert. Denn bis 1886 gab es da ja nur Reiter und Pferde, Droschken, die von Pferden gezogen wurden, einige wenige Fahrräder, hin und wieder eine elektrische und Menschen auf Beinen. Huch. Diese gewisse Scheu vor einer Kutsche ohne Gespann ist also verständlich.
Die Menschen bleiben auf der Straße stehen, staunen und schauen. Wie? Geht's mit rechten Dingen zu? Ein Wagen ohne Pferde, rennend und rollend? Wie ein Wunder pufft der Wagen die Straßen entlang. Stolz wie ein König steuert der Lenker. Stolz wie ein König grüßt er vom Sitze herunter zu den staunenden Menschen. Die Welt horcht auf.
Meine Güte, ist das laut.
Mir fallen die Ohren ab.
Ist das schon das Fegefeuer?
Wenn ich so einen Stinkkasten hätte, würde ich zu Hause bleiben.
Man sieht, die Menschen erkannten die Nachteile des Verbrennungsmotors glasklar. Und das direkt nach der Erfindung des Automobils. Das Gefährt mit drei Rädern, das der Fabrikant und Ingenieur Carl Benz in vielen Jahren Entwicklungs- und Bastelarbeit erschaffen hat, das hatte natürlich auch einige Vorteile. Aber das war Ende des 19. Jahrhunderts eben noch nicht allen klar. Damals wie heute gab es diese ewigen Bedenkenträger. Leute, die nur Pannen, Unfälle, Tod und Verderben sahen.
Beim Fahren ist mir nie ein Unglück passiert, mein Leben lang. Ich habe nie die Vorsicht und die Rücksicht auf meine Mitmenschen außer Acht gelassen.
Behauptet Carl Benz in seinen Erinnerungen. Geschrieben kurz vor seinem 80. Geburtstag. Aber damals, kurz nach der Erfindung seines Motorwagens, bekam er eine Vorladung vor das Bezirksamt.
Und überhaupt? Wissen Sie nicht, dass das Fahren mit elementarer Kraft nach einem Landtagsbeschluss bei uns in Baden verboten ist? So, dann wollen wir mal sehen.
Vielleicht wusste er es tatsächlich nicht. Ja. Aber die deutsche Behörde konnte Benz helfen. Sie schrieb ihm eine Genehmigung. Ohne Fahrschule, ohne Prüfung, ohne Idiotentest. Einfach so.
Dem Herrn Benz, Besitzer der Rheinischen Gasmotorenfabrik hier, wird bis auf Weiteres die Genehmigung zu versuchsweisen Fahrten mit dem von ihm hergestellten Patentmotorwagen unter dem ausdrücklichen Hinweis erteilt, dass der Unternehmer für allen Schaden, der durch den Gebrauch des Motorwagens für andere entsteht, verantwortlich ist. Großherzogliches Bezirksamt.
Soweit der historische Moment. 20 Jahre später fuhren schon rund 10.000 Automobile auf deutschen Straßen herum. Das ist nicht viel. Aber es gab noch keine Straßenverkehrsordnung. Nirgends standen Schilder und erst recht keine Ampeln. Und niemand hatte Erfahrung mit dieser Sache namens Verkehr. Handlungsbedarf im Deutschen Reich. In vielen deutschen Staaten wurden ab 1903 Ausbildungen und Prüfungen vorgeschrieben. Die Führerscheine hießen Motorwagen-Erlaubnisschein, Lenkerausweis oder Velozipedfahrkarte. Nur leider konnte es einem passieren, dass der Lappen in Preußen ausgestellt wurde, die Polizeikontrolle in Baden aber das Fahrzeug kassierte und den Fahrer einsperrte, weil die Lenkbefähigung in diesem Großherzogtum nun mal zufällig keine Gültigkeit hatte.
Tempo 15.
Aber mit der Kleinstaaterei im Bereich Fahrerlaubnis wurde dann auch noch aufgeräumt. 1909 erließ das Deutsche Reich die erste Reichsstraßenverkehrsordnung. Die Höchstgeschwindigkeit für alle Fahrzeuge wurde auf 15 km/h begrenzt. Und Fahrer mit motorisiertem Untersatz mussten stets einen sogenannten Führerschein vorzeigen können. Noch heute beruht dieser Führerschein auf den Regelungen von vor 109 Jahren.
Über Karl Benz in 1 Stunde History war das eben Grit Eggerichs. Ihr hört Deutschlandfunk Nova. Also jetzt haben wir bis hierhin schon eine Menge von diesem Karl Benz gehört. Wir haben gehört, wie er das Auto erfunden hat, wie er ein paar Mal fast pleite war, wie er sich den Führerschein abgeholt hat und ein ganz, ganz großer unter den Erfindern der Menschheitsgeschichte, muss man wirklich so sagen, wurde. Da wollen wir doch vielleicht aber auch nochmal wissen, was das eigentlich für ein Kerl war, was das für ein Mensch war, dieser Karl Benz, und sprechen über ihn mit Angela Elis, Journalistin und Autorin des Buches »Mein Traum ist länger als die Nacht«, wie Bertha Benz ihren Mann zu Weltruhm fuhr. Hallo Frau Elis.
Hallo, ich grüße Sie.
Und dann fangen wir doch mal mit dieser Bertha Benz an, die Frau von Karl Benz. Anscheinend nicht unerheblich für ihn, wenn sie ihn zu Weltruhm gefahren haben soll.
Ja, also genau so ist es. Das klingt natürlich, wenn eine Frau das sagt, zunächst erstmal so, als sei das so ein bisschen ausgedacht. Aber in der Tat war Bertha Benz 60 Jahre an der Seite von Karl Benz. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht und vielen Argumenten sagen, dass ohne sie wäre er nie zum Erfolg gekommen. Also Karl Benz war ein genialer Tüftler, ein genialer Ingenieur, aber als Persönlichkeit eher ein bisschen schwach. Er brauchte Unterstützung und er brauchte vor allen Dingen jemanden, der ihn vorantreibt. Das war er auch als Kind einer alleinerziehenden Mutter so gewohnt, eine starke Frau an seiner Seite zu haben. Und am Ende war es so, er hatte die Ideen, aber sie hat sie aufgegriffen. Sie hat ihn geistig, aber auch finanziell mit ihrem gesamten Erbe und ganz, ganz oft über viele Jahrzehnte pragmatisch unterstützt, indem sie mit in der Werkstatt stand. Da gibt es auch eine Zeichnung aus dieser Zeit, wo das festgehalten ist, indem sie das Auto mitgefahren hat, indem sie die erste Frau am Steuer war und die erste Fernfahrt gemacht hat weltweit.
Mhm. Haben die beiden denn aber nur diese pragmatische Beziehung geführt oder gab es auch ein Liebespaar Benz?
Ja, im Prinzip sind die beide beneidenswert, weil sie hatten einerseits diese Arbeitsbeziehung, aber sie hatten offensichtlich auch eine Liebesbeziehung, denn aus der Ehe sind 5 Kinder hervorgegangen und das geht man nun nicht ohne Zuneigung. Und außerdem haben sie sich ideal ergänzt. Also man kann sagen, Karl Benz hatte das Wissen, aber sie hatte die Kraft. Und wenn er verzweifelt war, und das war auch oft der Fall, sie waren ja auch mehrfach vor dem Ruin gestanden, dann hat sie immer wieder vorwärts gedrängt oder in der Automobilsprache gesagt, er war sozusagen der Motor, der manchmal stockte, aber sie hat immer wieder Gas gegeben.
Mein Traum ist länger als die Nacht, heißt das Buch, das Sie geschrieben haben, Frau Elis. Das ist ein Zitat, oder?
Nein, das ist kein wirkliches Zitat, aber es ist so eine Überschrift über diesem Leben dieser beiden sehr, sehr faszinierenden Persönlichkeiten. Also man muss einfach wirklich sehen, dass sie in einer Zeit, wo die Menschen zu Fuß gingen, wo auf den Straßen noch Hühner und Hunde und Ziegen rumliefen und man im Zweifelsfall nur mit der Pferdekutsche vorankam oder der ein oder andere ganz modern mit der Eisenbahn, die so am Anfang des Ausbaus stand, da haben die beiden wirklich von der Automobilität geträumt, also einem selbstfahrenden Wagen, nicht wie wir heute selbstfahrend autonomes Fahren, aber sozusagen automobil unterwegs sein zu können. Und das war eine Vision, das war wie ja eine verrückte Geschichte oder unvorstellbar. Und das haben die beiden in ihrem Leben verwirklicht. Sie haben das erste Auto auf die Straße gebracht. Nachdem es keiner kaufen wollte, haben sie bewiesen, dass es geht. Bertha Benz ist von Mannheim nach Pforzheim gefahren, über 100 Kilometer auf Wegen, die gar nicht für Autos ausgerüstet waren. Also es war eigentlich nur für Pferdekutschen vorgesehen. Es gab keine Tankstellen, es gab keine Werkstätten. Sie hat das alles bewältigt mit viel Know-how und mit viel Fantasie. Hat sie in der Apotheke getankt und hat irgendwie mit dem Strumpfband repariert und mit der Hutnadel. Und das ist schon etwas wahnsinnig Faszinierendes.
Gerade haben Sie gesagt, Bertha Benz hatte die Kraft, Karl Benz aber hatte die Ideen. Wie kann man sich denn den Karl denn vorstellen? War der irgendwie eine Art so besessener Tüftler, der die ganze Nacht in Werkshallen rumprobiert hat? Oder fielen ihm diese Ideen eher einfach so in den Schoß?
Also sie fielen ihm ganz bestimmt nicht in den Schoß, aber man muss einfach wissen, Karl Benz stammte aus einer Familie von Schmieden. Also da gab es schon so ein gewisses handwerkliches Talent. Seine Mutter war Hugenottin, also Französin, und der Vater ist sehr, sehr früh gestorben. Er war einer der ersten Lokführer in Baden und hat sich auf den noch offenen Führerstand eine Lungenentzündung geholt. Und damals gab es ja auch noch kein Antibiotikum, also ist er daran gestorben. Und Karl Benz war als Kind halt mit seiner Mutter alleine und hat eben diese Genialität des Tüftlers und Ingenieurs in sich getragen, aber war damit natürlich irgendwie eher so zurückgezogen unterwegs. Also er hatte nie so einen großen Freundeskreis. Er war gesellschaftlich nicht wirklich etabliert, weil er kam aus keinem guten Haus. Und das alles hat die Bertha Benz dann aufgefangen. Bertha Benz kam aus einem wohlhabenden Elternhaus. Für sie war eigentlich eine Ehe mit einem reichen Mann vorgesehen, wo sie dann die Rolle der Hausfrau gehabt hätte und Mutter. Da sie aber offensichtlich technisch auch versiert war und das in ihrer Zeit überhaupt nicht ausleben konnte, denn die Frauen durften noch an keine Universität. Man sagte, das Gehirn der Frauen sei viel zu klein zum Denken. Und wenn man irgendwie technisch unterwegs sei, dann behindere das auch die Gebärfähigkeit. Und insofern konnte Bertha Benz das nicht direkt ausleben. Aber indem sie Karl Benz begegnet ist, hatte sie dann einen Mann, der in der Garage stand oder im Schuppen stand und rumgetüftelt hat. Und sie durfte sich mit dazustellen und konnte ihn unterstützen.
Mein Traum ist länger als die Nacht, wie Bertha Benz ihren Mann zu Weltruhm fuhr. Das ist ein Buch, so heißt ein Buch, das Angela Ehlis geschrieben hat, Journalistin und gerade bei uns zu Gast hier in Eine Stunde History. Frau Ehlis, vielen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Wir müssen uns jetzt nochmal dieses etwas verwirrende Namensdurcheinander anschauen. Ne? Denn die Autos mit dem Stern vorne drauf, die heißen ja Mercedes-Benz. Benz? Wegen Karl Benz. Das müsste langsam klar geworden sein hier in einer Stunde History. Aber woher kommt das Mercedes? Und obendrauf gehört die Marke Mercedes-Benz dann ja wiederum der Daimler-Aktiengesellschaft, früher Daimler-Benz AG. Matthias, verwirrend finde ich das.
Ja, finde ich auch.
Aber fangen wir doch mal mit Daimler an. Wer war das?
Ja, das waren eigentlich Konkurrenten. Daimler, der war gut 10 Jahre älter und der war studierter Ingenieur. Der hatte 1865 in Reutlingen zum ersten Mal einen gewissen Wilhelm Maybach getroffen. Maybach und Daimler, die gingen fortan gemeinsame Wege. Daimler als Konstrukteur und Maybach als technischer Zeichner. 1869 wechselten beide in die Karlsruher Maschinenbaugesellschaft und von dort zur Gasmotorenfabrik Deutz in Köln. Der Gründer der Motorenfabrik Deutz, das war Nikolaus Otto, der beauftragte Daimler nicht nur mit der Leitung seiner Werkstatt, sondern auch gemeinsam mit Maybach mit der Entwicklung der Serienreife des von Otto erfundenen Viertaktmotors. Damit haben wir die Namen aller deutschen Autopioniere beisammen. Benz, Daimler, Maybach und Otto.
Der Otto-Motor. Das heißt jetzt aber wiederum Benz und Daimler. Die waren zu Lebzeiten eher Konkurrenten oder doch eher sowas wie Kollegen im Geiste?
Naja, so kann man das eigentlich nicht sagen, denn Karl Benz und Gottfried Daimler, die gingen zu Lebzeiten jedenfalls getrennte Wege. Der Weg von Benz war, wie der von Daimler, von geschäftlichen Höhen und Tiefen gekennzeichnet. Daimler gründete einige Firmen, geriet immer wieder in Konflikte mit Geschäftspartnern und sah schweren finanziellen Krisen entgegen, weil er nicht genügend Automobile verkaufen konnte. Das waren ja auch für viele Menschen regelrechte Ungetüme. Es waren Kutschen ohne Pferde, die eine Strecke von etwa 100 Kilometern in 12 Stunden zurücklegten.
Wow.
Viele hatten Angst vor den Maschinen. Es gab Unfälle mit schweren Verletzungen. Kurzum, es war nicht so einfach am Anfang, das Auto auf den Markt zu bekommen. So würde man es heute jedenfalls sagen. 1894 wurde Daimler wieder in die Daimler Motorengesellschaft zurückgeholt, die er vorher im Streit verlassen hatte. Aber ein Geldgeber hatte seine Teilnahme zur Bedingung für die Rettung der Firma gemacht. Nach wie vor an seiner Seite war Wilhelm Maybach. Dessen Konstruktion ließ Daimler 1899 bauen und nannte ihn Mercedes, nach der Tochter des österreichischen Geschäftsmanns Emil Jelinek, der übrigens einer der ersten Autonarren war.
Aha, und deshalb hieß der Daimler-Wagen dann Mercedes. Wie kam dann aber Mercedes-Benz zustande?
Das war erst lange nach dem Tod von Gottfried Daimler und kurz vor dem Tod von Karl Benz, nämlich 1926. Daimler hatte nach seinem Tod im Jahr 1900 zwar ein Viertel der Aktien der Daimler Motorengesellschaft vererbt, aber eben auch Lizenzstreitigkeiten, zum Beispiel in Frankreich. Das drohte zum Skandal zu werden, was den Aufsichtsratsvorsitzenden Max Duttenhofer dazu veranlasste, der Familie Daimler nahezulegen, den Einfluss auf das Unternehmen ruhen zu lassen. Kurz darauf kam es zu einer Kapitalerhöhung, nach der die Familie Daimler dann zum Kleinaktionär geworden war. Nach dem Ersten Weltkrieg entschieden die Aktionäre dann 1926 einer Verschmelzung mit der Firma Benz AG zuzustimmen. Es entstand die Daimler-Benz AG, die übrigens bis 1998 existierte. Mhm. Damals fusionierten nämlich die Daimler-Benz AG und Chrysler zur Daimler-Chrysler AG.
Uiuiui, Daimler, Benz, aber auch Maybach und Otto, Autopioniere in Deutschland, eine Stunde History hier.
Deutschlandfunk Nova.
3,44 Millionen Pkw-Neuzulassungen in Deutschland 2017. 3,5 Millionen neue Autos und es werden nebenbei jedes Jahr mehr. Ganz schön wild und groß und unüberschaubar, was Karl Benz da losgetreten hat vor 130 Jahren. Und wir reden drüber mit Johann Günther König, Sachbuchautor. Unter anderem hat er ein Buch geschrieben über die Geschichte des Automobils. Hallo, Herr König.
Guten Tag.
Und Sie sagen, die beginnt schon viel früher, diese Geschichte des Automobils.
Oh ja, wenn ich von den ganzen ersten kleinen Erfindungen absehe, fuhr das erste wunderbare Automobil 1801 in Großbritannien. Erfunden von einem gewissen Herrn Trevithick, der gleichzeitig in die Geschichte eingegangen ist als Erfinder der Lokomotive. Das heißt auf gut Deutsch, als er das erste wirklich gut fahrende Auto mit Differential sogar schon entwickelt hatte, war die Zeit noch nicht reif. Die Leute hatten Angst vor so einem Teil und die Lokomotiven waren dann sozusagen die Antwort darauf. Danach entwickelten die Briten, auch die Franzosen, Busse, die sind auch in die Geschichte eingegangen und waren sehr gut entwickelt inzwischen so 1830 und 1840, mhm. die immer als quasi Kleinbusse konzipiert waren, weil wir damals noch nicht das Zeitalter der Individualität hatten. Auch in den Pferdegespannen fuhren in der Regel ja mehrere Leute. Nur die ganz, ganz Reichen konnten sich eine Privatkutsche erlauben. Und das Merkwürdige ist, dass in der deutschen Automobilgeschichtsschreibung immer davon ausgegangen wird, ein Auto ist ein Teil mit einem Benzinmotor. Wir wissen heute, dass das natürlich Quatsch ist, weil jetzt auf einmal
steigen wir ja auf Elektromobilität um.
Jedenfalls scheint es so. Mhm.
Aber was hat Karl Benz denn 1888 gemacht, dass wir ihn heute so als diesen Automobilhelden feiern, als den wir ihn kennen?
Naja, er hatte halt die Idee, ein gemütliches Pferdegespann auf die Straße zu setzen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber eben mit einem tollen Motor, eine Wärmekraftmaschine, die einen hohen Wirkungsgrad hatte. Das war seine Zielsetzung und daraus entstand dann der von ihm weiterentwickelte Ottomotor. Denn wenn wir uns die Entwicklung anschauen, es waren zum Beispiel die Firma Deutz, die 1876 schon sehr gut laufende Benzinmotoren hatte, die waren laut, liefen langsam und sollten Maschinen antreiben. Und Benz haben wir sozusagen zu verdanken, dass er noch mal ganz ernst das Prinzip genommen hat, wie kann ich einen kleinen, leichten, leistungsfähigen Motor mit einem Fahrgestell verbinden. Das war das, was ihn angetrieben hat. Und deshalb steht er natürlich zu Recht auch mit vorne an in der Automobilgeschichte. Aber wir sollten Herrn Trevithick und Herrn Hancock und einige andere mehr nicht vergessen, die die Grundlagen dafür eigentlich mit der Dampfmaschine gelegt haben.
Die stehen jetzt mit auf der Liste, Herr König, werden wir nicht mehr vergessen. Ab wann sahen denn die Straßen so in Europa, vielleicht speziell in Deutschland, so aus, wie wir sie heute kennen? Ab wann hat sich das Auto so auch in diesem Individualverkehr, wie Sie sagen, so richtig durchgesetzt?
Also durchgesetzt hat sich das Automobil in Deutschland. Wir müssen jetzt differenzieren zwischen den USA, Europa und in Europa Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Mhm. In den USA war 1910 das Auto auf dem Sprung, das Massenverkehrsmittel zu werden. Das war es in Europa im Prinzip auch. Dann kam der Erste Weltkrieg und es war erstmal Schluss mit lustig. Das heißt, vor Mitte der 20er Jahre können Sie nicht davon ausgehen, dass das Auto irgendwie in der Öffentlichkeit im größeren Maße zu sehen war. Aber der Straßenverkehr zu der Zeit beruhte natürlich auf den Straßen, die schon da waren. Das waren die Chausseen, das waren Schotterwege, die zwar verbessert für die Pferdetraktion bestanden, aber es gab in dem Sinne ja noch keine Autostraßen oder Autobahnen. Die wurden dann ab den 20er Jahren ja erst entwickelt. Bis die Politik es so weit bekommen hat, dass das Auto Vorfahrt bekam, dauerte es etwas. Ich kann das Problem auch andersrum betrachten. Wir haben 1910 die Straßenverkehrsordnung bekommen, die das erste Mal festgelegt hat, dass das Auto Vorfahrt hat, vor Fußgängern und anderen. Zu der Zeit hatten wir in Deutschland noch einen riesigen Pferdebestand. 1925 hatten wir den höchsten Bestand an Pferden, wohlgemerkt nicht an Autos. Und wenn Sie da hinschauen, dann sehen Sie, dass das Auto auch vor allem bei der Landbevölkerung abgelehnt wurde in Deutschland. Es gab ab 1905 schon einen Lärmschutzverein. Autos waren laut, sie stanken. Sie wurden als giftig empfunden. Es gab ganze Dörfer, die ihre Straßen für Autos gesperrt haben. Das war natürlich illegal und gab Ärger. Also es war nicht so, dass bis Mitte der 30er Jahre das Auto überall willkommen war. Erst dann, und darauf setzte dann ja auch Hitler nach 1933, wurde das Auto so eine Art Sehnsuchtsobjekt. Wenn wir ganz kritisch hingucken, ganz einfach in Deutschland, nicht in Frankreich, müssen wir sagen, Deutschland war von 1906 bis 1955 kein Autoland. Es war ein Motorradland. Hier fuhren die Leute Fahrrad und Motorrad.
Ah, also eine Nation der Zweiradfahrer.
Ja.
Aber
und zwar heftig.
Aber die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ist natürlich schon durch eine große Autoeuphorie geprägt.
Natürlich, ab den 50er Jahren. Die Leute kamen auf den Geschmack und wiederum die Politik sorgte dafür, dass für die Autos die Landschaft planiert wurde. Wir erinnern uns alle an einen Minister Leber, der 1971 noch mal klar gemacht hat, also bitte, eigentlich muss die Autobahn vor jedes Haus, damit man schnell mit dem Auto irgendwo hinkommt. Das war die Politik. Die lief bis ja in die 90er Jahre ohne größere Probleme, obwohl damals ja schon die Umweltdiskussion startete.
Über die Geschichte des Automobils Johann Günther König bei uns in einer Stunde History. Herr König, vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Bis hierhin in einer Stunde History ging es um die Geschichte des Automobils. Jetzt gucken wir mal aber, ob die Dinger in Zukunft vielleicht fliegen oder mit neuen Antrieben fahren können oder vielleicht gleich ganz abgeschafft werden. Die Zukunft des Automobils mit Stefan Rammler, Gründungsdirektor des Instituts für Transportation Design und Professor an der Hochschule für bildende Künste Braunschweig. Hallo, Herr Rammler.
Hallo, guten Tag.
Eines der Bücher, das Sie geschrieben haben, Herr Rammler, trägt den Titel Volk ohne Wagen. Und da stelle ich die Frage, was ist denn jetzt los? Ich meine, bei den vielen Autos, die wir noch auf den Straßen haben, wie soll das gehen?
Genau, sind sie mir voll auf die Fährte gegangen. Also der Titel ist sozusagen ein Stück weit ein Wortspiel auch mit Volkswagen und der Geschichte des Automobils. Und da Volkswagen seit vielen Jahren einer meiner interessantesten und auch dynamischsten Kooperationspartner ist in vielerlei Hinsicht und ich mich sehr geärgert habe über das Verhalten dieses Unternehmens im Zuge der Dieselkrise, dachte ich, schreibe ich jetzt mal ein Buch, wo es um die grundsätzliche Frage der Zukunft der Automobilität und der Mobilität geht und versehe das mit einem etwas provokanten Titel. Weil es ist natürlich der Konzern Volkswagen und alle anderen großen deutschen Autobauer, die haben das Volk in den Wagen gesetzt. Mhm. Und jetzt geht es um die Frage, nicht wie wir alle aus dem Auto aussteigen, im Sinne, wir schaffen das ab, das ist ja gar nicht die These des Buches, sondern die These des Buches ist, dass die globalen Megatrends und die daraus sich in sehr dynamischen Experimentier- und Suchbewegungen gerade ergebenden neuen Mobilitätstrends Implikationen haben, die mittel- und langfristig wahrscheinlich in den urbanisierten Regionen der Welt dazu führen, dass wir eben vom Privatbesitz im Automobil lassen, indem wir sozusagen das Auto nur noch partiell und sehr effizient in urbanen Regionen nutzen als Teil intermodaler logistischer Ketten.
Und das Teil klingt kompliziert.
Nein, das ist gar nicht kompliziert. Es geht einfach darum, das ist die fachwissenschaftliche Sprache, aber eigentlich geht es darum, dass Menschen den ganzen Verbund, die ganze Vielfalt aller Verkehrsträger, die in urbanen Regionen ja gerade in der Bundesrepublik durchaus sehr gut ausgebaut sind, kombinieren und nicht mehr mit einem Verkehrsmittel alle Wege machen, weil wir wissen, dass ein Verkehrsmittel allein nicht für alle Zwecke ideal ist und dass die Nachteile, die wir uns dafür einkaufen, gerade in Sachen Verbrauch und Nachhaltigkeit, wenn wir mit dem Auto alles machen wollen und sozusagen, wir können das besser machen, effizienter und nachhaltiger. Und darum geht es letztlich weg vom Privatbesitz hin zu nutzungseffizienten Zugriffen auf das Auto als Portionsauto. Das ist vielleicht der richtige Begriff, das Auto als Portionsauto, was ich dann auch nur noch bezahle für den Zeitraum, in dem ich es nutze.
Und aber das nennt man doch Carsharing, Sharing Economy, haben Sie ja selber schon gesagt.
Ja, es ist eben weniger das Carsharing, was sicherlich in Teilen, in bestimmten Quartierslagen eine Antwort sein kann. Es geht vor allen Dingen um das sogenannte Teilen des Autos auf einzelnen Wegen. Ne? Also das sogenannte Ride-Sharing ist eine Variante des Taxifahrens. Das Geheimnis dahinter ist, dass die neuen digitalen Dienste, Netzwerke und Medien eben das Zusammenführen von Angebot und Nachfrage noch sehr viel effizienter und schneller möglich macht, auch für Private beispielsweise.
Wird dann Uber in Zukunft unsere Städte regieren?
Nicht Uber, nein. Das ist eine Frage der politischen Regulierung. Die Städte selber entscheiden, wen sie reinlassen, aber es werden ähnliche Konzepte sein müssen. Das mag schon so, also das Konzept von Uber ist ja das einer nutzungseffizienten automobilen Dienstleistung, in der ich eben mehrere Leute gleichzeitig an einer Strecke partizipieren lasse und für alle wird es günstiger, effizienter und nachhaltiger. Und das Uber als betriebswirtschaftliches Modell, auch was die Sozialpolitik angeht in ihrem Unternehmen, ganz daneben liegt, das ist ja mal klar, aber man kann das ja anders regulieren, man kann ja Standards setzen und man kann auch sagen, wen man in die Stadt reinlassen will und wen nicht.
Ein Vorteil der Automobilität, das ist heute in der Sendung klar geworden, war, dass es auch den Individualverkehr gefördert hat. Jeder konnte mit dem Auto einfach hin, wohin er wollte. Und wenn ich heute Deutschland mir so angucke und an die vielen Pendler denke, die so hin und her fahren, an den großen Warenverkehr, nicht zuletzt auch den Tourismus oder schlicht und einfach die ganzen Leute da draußen, die ihre Familien und Fernbeziehungen über so ein Auto pflegen. Können wir das wirklich loswerden, das Ding?
Ja, wir können es schon, wir müssen es nur wollen. Und es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt, dass das Auto und seine besondere gesellschaftliche Bedeutung quasi schicksalshaft vom Himmel gefallen wäre vor 100 Jahren und wir danach keine Alternative mehr hatten, sondern es wird sicherlich deutlich geworden sein, dass es eine quasi 120-jährige Innovationsgeschichte war, in denen sich Unternehmen, Verbraucher und Politik gemeinsam in den goldenen Käfig der Automobilität bewegt haben. Und das war ja viele Jahrzehnte auch ein richtiger Weg, weil man über die Schattenseiten, die externen Effekte des Automobils gar nicht so viel wusste. Man hat es bewusst gewollt, man wollte die autogerechte Gesellschaft und das Auto ist in der Tat, hat bestimmte Affinitäten, bestimmte Verwandtschaft zu bestimmten Lebensstilen, aber das Fahrrad, das Motorrad, hochindividuelle und flexible öffentliche Verkehrsangebote, die ich als Konsument gut nutzen kann, die sind genauso individuell. Also wir müssen unterscheiden, was tatsächlich historisch-empirische Fakten waren und auf der anderen Seite zwischen dem, was Ideologie ist, um an dem festhalten zu können, von dem man weiß, dass man nicht mehr lange dran festhalten kann und das bitte erhalten möchte. Also das müssen wir diskutieren, diese Frage. Das Alte ist immer auch ein Hemmnis, eine Behinderung für die Entwicklung des Neuen. Und wir müssen mittel- und langfristig eben die Wege und Strategien anlegen. Von heute auf morgen wird das natürlich nicht gelingen.
Das Alte loswerden für was Neues, gilt das in besonderer Weise auch für den Verbrennungsmotor?
Vor allen Dingen, das ist, glaube ich, im Augenblick der allerwichtigste Schritt. Unabhängig davon, dass die Art und Weise, wie wir in Deutschland Automobilität betreiben, für mich als Ökonom, kaum auszuhalten ist, so unwirtschaftlich ist, dass wir benutzen eben 47 Millionen verbrennungsmotorische Fahrzeuge, die ja wie eine Blechplatte auf diesem Land liegen, woran wir uns gewöhnt haben, benutzen wir 23 Stunden am Tag eben nicht. Das soll mir mal jemand das Industrieunternehmen der Welt zeigen, was seine für teures Kapital angeschafften Produktionsanlagen 23 Stunden am Tag eben nicht benutzt.
Sieht man übrigens auch in jedem Kiez und jedem Veedel die vielen SUVs, die die Parkplätze vollstellen.
Ja, es kommt noch dazu. Das ist eben die Debatte über die Zukunft des öffentlichen Raums, die parallel, unabhängig jetzt von der Mobilitätsfrage, aber auch massiv von dieser Mobilitätsthematik mitgetrieben, sich zuspitzt, wo tatsächlich Leute jetzt, wie ich finde, auch durchaus ethisch legitimierbar die Frage stellen, warum hat der SUV-Fahrer, nur weil er SUV-Fahrer ist, per se mehr Anrecht auf öffentlichen Raum in der Stadt, der ja ohnehin immer knapper wird, wie ich als Fußgänger oder Radfahrer, der ich sozusagen für die urbane Lebensqualität sogar noch einen Bonus beitrage. Und deswegen ist es wichtig, diese Debatte zu führen, weil es wird enger, es wird knapper. Und diese Art von Automobilkultur ist eben nicht effizient, weil sie eben die Räume nicht effizient nutzt.
Stefan Rammler in Deutschlandfunk Nova in eine Stunde History. Herr Rammler, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, auch Ihnen vielen Dank. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Also vor 130 Jahren hat sich Karl Benz seinen Führerschein in Mannheim abgeholt. Matthias, und jetzt zum Ende der Eine Stunde History können wir uns auch nochmal fragen, ob das Auto 130 Jahre später nicht vielleicht auch schon wieder ausgedient hat oder zumindest bald ausgedient haben wird, wenn wir mal überlegen, dass allein das große China ab 2040 den Verbrennungsmotor nicht mehr zulassen.
Naja, also wenn ich wüsste, was jetzt dabei rauskommt, dann könnte ich wahrscheinlich sehr viel Geld verdienen. Tatsächlich glaube ich ehrlich gesagt nicht an das Ende des Autos, sondern vielmehr an ein Ende des Verbrennungsmotors mit multiplen Schadstoffausstoß. Überleg mal, was das für eine Infrastruktur wie Deutschland und Europa bedeuten würde, wenn wir keine Autos mehr hätten. Mhm. Klar, man kann Mobilität auch anders organisieren, mit einem leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehr, mit kostenlosen Angeboten oder eben einem leistungsstark ausgebauten Transportangebot auch auf weiteren Strecken. Aber all das gibt es, abgesehen von einigen Metropolen wie Paris beispielsweise oder London, das gibt es eben nicht. Und solange das so ist, werden wir auf Autos angewiesen sein. Das wird aber in Zukunft, vermute ich mal, einen anderen Antrieb erleben. Also Elektro könnte eine Antwort sein, Wasserstoff oder Erdgas eine andere. Also Öko-Drive in irgendeiner Form wird sich ziemlich bald flächendeckend durchsetzen, genauso wie Carsharing und andere Formen der gemeinsamen Nutzung eines einzelnen Fahrzeuges.
Die Einschränkungen des Autoverkehrs, ne, die werden ja häufig mit ökologischen oder gesundheitlichen Fakten begründet. Aber da dürften sich dann auf Dauer ja auch andere Branchen warm anziehen.
Ich denke schon, weil es in Wahrheit ja gar nicht nur um das Auto geht, sondern eben auch um den Flugverkehr, um die Landwirtschaft oder die Schifffahrt oder um aus den vielen anderen Bereichen nur einen noch herauszugreifen, natürlich auch um die Art und Weise, wie wir heizen. Das mag an der einen oder anderen Stelle in Deutschland oder anderen hochentwickelten Staaten Europas schon ganz gut funktionieren, aber wir haben ja neulich aus dem Kosovo geschildert bekommen, dass im Winter viele Häuser qualmen, nicht etwa weil sie brennen, sondern weil sie eben nicht dicht sind. Die Wärme geht also durch die Ritzen hindurch nach draußen, anstatt durch einen Kamin und der Qualm des Brennholzes natürlich auch. Wenn wir an Ökologie denken, dann heißt das ja auch global zu denken. Wenn an dem einen Ende der Welt etwas schlecht läuft, kommt das irgendwann am anderen Ende an. Insofern befürchte ich, dass wir uns viel mehr an Verbote gewöhnen müssen, was übrigens auch daran liegt, dass viele Menschen echt uneinsichtig sind und, sagen wir es ruhig, saudumm. Ein erstes Beispiel ist der Versuch der Europäischen Union, den Verbrauch von Plastik drastisch einzuschränken, weil ansonsten im Jahr 2050 vermutlich mehr Plastik als Fische in den Meeren und Ozeanen dieser Welt schwimmen werden. Zusammengefasst glaube ich, dass die Menschen irgendwann die Quittung bekommen, weil sie sich eben benehmen, wie sie sich benehmen, und da ist das Auto nur ein ganz kleiner Aspekt.
Aber auch wenn das alles sehr große Fragen sind, Matthias, fand ich doch, dass diese Woche unsere Sendung hier Eine Stunde History mal ein bisschen eine lockere Runde war, und die nächste Sendung, die wird wieder richtig heftig, denn es geht um einen Mann, der in der Nazi-Zeit mindestens 4 Todesurteile unterzeichnet haben soll und später mitten unter uns große Karriere gemacht hat, sogar Ministerpräsident wurde von Baden-Württemberg, Hans Filbinger. Und unser Umgang mit Vergangenheit sind dann Themen in der nächsten 1 Stunde History. Mein Name ist Markus Dichmann, mach's gut, schöne Woche euch.
Deutschlandfunk Nova, 1 Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.